Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Freue mich sehr über die Predigtreihe, die insgesamt ja 8 Predigten umfassen wird. Und dabei soll es um den 1. Timotheusbrief gehen. Wir haben uns gedacht als Älteste, dass es gut wäre, so nach dem Lockdown und nachdem vieles auf einmal ganz anders war und jetzt langsam wieder so etwas wie Normalität einkehrt, bei allen Einschränkungen, aber doch wieder einige Akzente zu setzen. Wir wollen also so etwas wie einen Doppelpunkt setzen, uns ein wenig gemeinsam sammeln, ausrichten, was ist für uns als Gemeinde wichtig, wo sind für uns Prioritäten gegeben. Und wir hatten uns überlegt, dass wir als Älteste diese Reihe, also diese 8 Predigten unter uns komplett aufteilen. Zum einen, um euch damit zu dienen, aber auch um zu verdeutlichen, das sind für uns sehr wichtige Dinge, mit denen wir auch prägen möchten. Wir haben die ganze Themenreihe Gemeindeaufbau durch gesunde Lehre genannt und wollen uns in diesem Aspekt einige Teile des Timotheusbriefes anschauen. Und da will ich auch einen kurzen Überblick heute geben. Also wenn man so will, ist die Predigt heute zweigeteilt. Einmal so ein Überblick und eine Art Einführung in das Thema und dann nochmal den Text. Der 1. Timotheus ist einer von den 3 sogenannten Pastoralbriefen, also 1. und 2. Timotheusbrief und der Titusbrief. Genau. Und ist von Paulus an seine beiden Mitarbeiter, Timotheus und dann eben Titus, geschrieben worden. Paulus befand sich zu dieser Zeit in Nikopolis, das geht aus Titus 3,12 hervor, also im Nordwesten Griechenlands. Und dort wurde er wohl auch nach außerbiblischem Zeugnis verhaftet und dann nach Rom überstellt, wo er wohl so etwa 64 nach Christus den Märtyrertod erlitten hat, also unter Nero. Wir können also davon ausgehen, dass die Timotheusbrief und auch der Titusbrief sehr spät geschrieben wurden, also nach der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte war ja Paulus nach seinen 3 Missionsreisen in Jerusalem, in Caesarea und auch in Rom gefangen gewesen. Können wir nachlesen, Apostelgeschichte 21 bis 28. Und das ist so etwa der Zeitraum 57 bis 62 nach Christus. Und dann ist er wohl nochmal freigelassen worden und hatte sich, und darüber lesen wir dann ja nichts mehr in der Apostelgeschichte, eben auch in Nordwestgriechenland aufgehalten. Und Timotheus war für Paulus wie so ein Kind. Er hat Paulus teilweise auf seinen Reisen begleitet und Paulus hat ihm auch immer wieder wichtige Aufträge dann erteilt, immer mehr ihm auch Verantwortung übertragen. Man kann eigentlich sagen, Timotheus war wohl der vertrauteste und vielleicht auch für Paulus der beste und wichtigste Mitarbeiter. Er hat es auch mal so ähnlich gesagt. Jetzt war die Situation, dass Paulus nach Mazedonien weiterreisen wollte und Timotheus sollte in Ephesus bleiben, um in dieser von Paulus gegründeten Gemeinde nach dem Rechten zu sehen, die Gemeinde aufzubauen, weiterzubringen. Die Gemeinde in Ephesus selbst war so in der Zeit zwischen 52 und 55 nach Christus aufgebaut worden. Ja. Apostelgeschichte 19 können wir das lesen. Letztlich war das eine starke Großstadtgemeinde, muss man sagen. Ephesus hatte so 350.000 Einwohner zu der Zeit, also für die damalige Verhältnisse große Stadt und hatte sehr viele Auswirkungen, kulturell, ökonomisch in die ganze Region. Also war eine starke Stadt und dort wurde eine starke Gemeinde eigentlich aufgebaut. Eine junge, dynamische Gemeinde, auf Jüngerschaft fußende Gemeinde, die auch eine außergewöhnliche missionarische Strahlkraft hatten. Wir lesen mal, dass die Gemeinde oder dass von dieser Gemeinde Evangelisation komplett nach Kleinasien, das war also damals der heutige westliche Teil der Türkei, möglich geworden war. Paulus hat dort enorm viel erreichen können. Und es ist auch dort von ungewöhnlichen Wunderwerken die Rede. Letztlich war Paulus dort am längsten von allen Gemeinden, die er gegründet hatte, nämlich so etwa 3 Jahre. Und jetzt etwa 10 Jahre später möchte er, dass Timotheus dort die Gemeinde nochmal prägt. Die Anfangsphase war vorbei. Jetzt hatte sich vieles konsolidiert, aber es schienen auch neue, andere Gefahren vorhanden zu sein, die die Gemeinde bedrohten. Und das zeigt genau wie unsere Überschrift, Gemeinde muss gebaut werden. Sie ist hier auf der Erde nicht einfach fertig, sondern in Entwicklung. Sie ist eine Baustelle, das ist vielleicht so ein Bild auch, auf der gearbeitet wird. Oder eine Familie, in der man das gemeinsame Leben gestalten muss. Oder ihr kennt das noch vielleicht von früher, die Älteren, so eine Uhr, die hat man aufgedreht, aufgezogen und dann lief die ab. Dann brauchte man sich nicht mehr darum kümmern, irgendwann war es dann vorbei, dann musste man sie wieder aufdrehen. Solche Uhren gibt es natürlich mehr. Ich habe gedacht, ich bringe eine mit hier, um das zu verdeutlichen. Ich habe aber keine gefunden, weil wir haben so eine auch nicht mehr. Da hätte ich zu meinen Eltern fahren müssen, aber das habe ich jetzt zeitlich nicht geschafft. Ja? Aber so denken sich das manche. Wird aufgedreht und dann läuft das einmal so ganz von alleine weiter. Und irgendwann muss man es wieder aufziehen. So ist es nicht bei Gemeinde, sondern es ist ein Bauwerk, eine Familie, da muss man dran arbeiten. Das heißt, es reicht nicht einfach nur zuzuschauen, passiv abzuwarten, wie sich alles so entwickelt, sondern hier muss aktiv investiert werden. Und Paulus war eigentlich zu dieser Zeit ja kurz vor seinem Märtyrertod und er hat das ja auch geahnt. Wir lesen das vor allen Dingen aus dem 2. Timotheusbrief, der stärker persönlich gefärbt ist, wo er vielmehr noch persönlich auf Dinge mit auf Timotheus sein Leben eingeht, was er sich von ihm wünscht. Also Paulus war kurz vor dem Märtyrertod, er wusste das und deshalb hat er sicherlich nochmal für ihn ganz wichtige Dinge ganz konzentriert zusammengefasst. Und er war sich dieser zuspitzenden Entwicklung von Verfolgung, aber auch Verführung bewusst. Denn das hatte er gemerkt und das sah er einfach. Verfolgung war da, nahm zu, aber auch verführerische Einflüsse. Und gerade da hinein will er die nächste Generation prägen. Und letztlich war diese Zeit auch eine Art Generationenwechsel. 30 Jahre nach Beginn der Urgemeinde, wenn man so will, oder ungefähr. Die erste, die prägende Generation, starb langsam aus oder war schon im Märtyrertod gestorben. Und die Frage war jetzt, wie kann dieser Glaube, diese Dynamik, aber vor allen Dingen auch die richtige Lehre, dann eben auch an die nächste Generation, an die nächsten Generationen weitergegeben werden, ohne dass es verflacht oder sich einfach verliert im Strudel der Zeit. Und das war Paulus ein ganz wichtiges Anliegen. Das ist auch im Hinterkopf wichtig zu sehen, weswegen die Timotheus und natürlich auch der Timotheusbrief geschrieben worden sind. Und wir sehen auch in der späteren Entwicklung der Gemeinde, jetzt weiß ich gar nicht, ob das... Genau, wir sehen das auch in der späteren Entwicklung der Gemeinde in Ephesus. Wir lesen ja von ihr nochmal, und zwar in der Offenbarung 2, wenn wir die Sendschreiben lesen. Und dort wird deutlich, Jahrzehnte später, also die ist wahrscheinlich so etwa 90 nach Christus geschrieben worden, das bezieht sich auf eine Phase 90 nach Christus, dass die Epheser-Gemeinde vieles bewahrt hatte, vieles umgesetzt hatte. Wahrscheinlich auch vieles, was wir im Timotheusbrief finden. Oder was wir schon beim ersten Aufenthalt von Paulus finden. Das heißt, sie haben viel bewahrt. Sie haben viele gute Dinge weiter gestaltet. Und sie werden auch vom auferstandenen Christus an vielen Stellen gelobt. Das muss man sagen. Also wenn wir das lesen, Offenbarung 2, machen wir jetzt nicht. Könnt ihr aber gerne nachlesen. Merken wir, da ist viel Lob von Jesus dort für die Gemeinde. Aber es muss auch ein sehr deutlicher und nicht unerheblicher Tadel genannt werden. Denn Jesus muss sagen, sie haben die erste Liebe verlassen. Und das ist nicht eine Kleinigkeit, sondern das ist das Zentrale. Und das heißt, sie werden auch hier wieder zur Buße aufgerufen, zum Tun der ersten Werke. Das heißt, in der Offenbarung geht es jetzt nicht um Irrlehre oder um falsche Lehre in Offenbarung 2, die jetzt die Epheser vielleicht anheimgefallen wären, sondern hier geht es um ein anderes Thema. Das heißt, Gemeinde muss immer aufpassen, auf welcher Seite fällt sie vielleicht vom Pferd, wo könnten Probleme oder Schieflagen liegen. Und das ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Das kann heute so aussehen, in 10 Jahren oder in 5 vielleicht wieder ganz anders. Gemeinde muss also immer wachsam sein, darf ihre Ausrichtung nicht verlieren und muss sich immer wieder neu am Wort Gottes orientieren. Denn das bleibt gleich. Da können wir uns immer dran orientieren. Gemeindeaufbau durch gesunde Lehre. Das heißt, es geht uns um Gemeinde, nicht um irgendeine Gruppe oder Organisation, sondern um die Gemeinde Jesu. Sie soll aufgebaut werden. Da wollen wir uns investieren. Und das darf auch die Frage sein, wo willst du deine Energie einsetzen? Heute, morgen, vielleicht in den nächsten 10 Jahren. Gibt es vielfältigste Möglichkeiten von Beruf über Organisationen, Gruppen, was auch immer. Wo willst du deine Energie einsetzen? Und es wäre gut, wenn du sie in die Gemeinde einsetzt, um sie zu gestalten, aufzubauen, dort deine Energie einsetzen. Und darauf wollen wir hören und darauf achten, was sagt Paulus hier zu Timotheus. Wodurch soll Gemeinde aufgebaut werden? Wir hatten es ja schon gesagt, durch gesunde Lehre, durch Gottes Wort. Das heißt, wir müssen letztlich darin forschen, danach fragen, was steht dort drin, was kann uns die Bibel dazu sagen? Und das ist eigentlich eine ganze Menge. Gesund bedeutet auch gesunde Ausgeglichenheit. Ja, Michael hat es ja vor 2 Wochen gesagt, die Predigt war übrigens super. Da ging es auch gerade darum, Wort Gottes, daran treu bleiben, aus dem 2. Timotheusbrief. Das ist so ein bisschen eine Vorlage für unsere Predigtreihe letztlich gewesen und für die Predigt heute. Wir müssen auch vor Über- oder Unterbetonungen aufpassen. Die Mischung macht es auch. Ja? Wenn wir nur Liebe predigen würden ohne Heiligkeit, wäre das einseitig. Ja? Stellt euch vor, wir brauchen Salz oder Natrium im Körper. Das ist ganz wichtig, aber es muss genau in der richtigen Konzentration da sein. Zu viel oder zu wenig wäre jeweils sehr gefährlich. Aber wir brauchen es, essentiell. Aber wir müssen auch aufpassen, dass es genau in dem Bereich bleibt. Das muss dann auch immer wieder mal überprüft werden, wenn man jetzt einen Patienten hat. Ja? Gemeinde muss also auf dem Kurs bleiben, das ist keineswegs selbstverständlich. Und auch die Gemeinde in Ephesus, obwohl sie 3 Jahre Intensivbetreuung durch Paulus erlebt hatte, benötigte wieder ein hohes Maß an Investitionen durch Timotheus, um gegen Irrlehren anzutreten, anderes wieder gerade zu biegen. Und wieder einige Jahrzehnte später braucht es erneute Kurskorrektur durch Buße. Hier ging es um die erste Liebe, die sie verlassen hatten. Ja. Wir haben 8 Predigten insgesamt. Heute so ein bisschen die Basis, das Fundament, das klare Evangelium. Die gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat. Das ist das Evangelium der Herrlichkeit Gottes. Sonst gäbe es auch Gemeinde nicht. Und darum soll es in der ersten Predigt ein Stück gehen, sozusagen als Einführung. Aber dabei bleibt es nicht. In der zweiten Predigt wird uns deutlich, dieses Evangelium muss auch angenommen werden. Das Evangelium ist die Basis, die Lehre. Das ist das, worauf alles fußt. Aber es muss auch angenommen werden. Im Glauben, dann wird es zur Rettung für den Sünder. Und jemand gehört dann zur Gemeinde. Jetzt ist also etwas passiert in dessen Leben. Gemeindezugehörigkeit ist gegeben. Das ist der zweite Punkt. Es baut also alles so ein bisschen aufeinander auf. Und jetzt würden wir natürlich sagen, worauf muss die Gemeinde jetzt fußen? Was ist das Wichtigste? Was jetzt diese Gemeinde, wenn die Grundlage gelegt ist, wenn das klar ist, jemand hat sich für Jesus entschieden, das Evangelium ist das, worauf wir uns aufbauen, dann sagt Paulus eine ganz interessante Sache. Er sagt, vor allen Dingen muss dann gebetet werden. Das heißt, das Gemeindeleben muss vom Gebet her gestaltet werden. Ja? Letztlich von der Beziehung zu Gott her. Das ist die Lebensquelle, das ist die Versorgungsader. Hiermit stellt sich die Gemeinde dann ganz hinter Gottes Anliegen. Also das ist sehr eindeutig, wie Paulus das da sagt. Da hören wir in 2 Wochen was drüber. Jetzt kann man sagen, wir haben ja jetzt alles. Gemeinde ist da, Evangelium wissen wir, wir beten. Es braucht aber auch Strukturen, es braucht Ordnungen in der Gemeinde. Das ist dann 1. Timotheus 2, 8 bis 15. Hier geht es Männer, Frauen, spricht sie auf ihr Verhalten, ihre Einbindung in die Gottesdienstordnung an. Kapitel 3 werden wir nicht drüber predigen, aber da geht es eigentlich weiter damit. Ordnung, Strukturen, hier geht es um Ältestenschaft, um Leiterschaft, um Diakone. Das heißt, hier wird die Rede von Strukturen, von Verantwortlichkeit, von ja einfach, dass Gott Menschen einsetzt, die über die Gemeinde wachen und die letzte Verantwortung darüber haben. Das sind eben die Ältesten und das wird eben auch deutlich. Gemeinde braucht auch Struktur, braucht auch Ordnung. Sie funktioniert nicht einfach so immer nur auf dem kurzen Dienstweg, sag ich mal. Paulus will auch unser Denken strukturieren. Also wenn wir den Kapitel 3, das Ende lesen, dann lesen wir dort ein kurzes, fast wie so ein apostolisches Glaubensbekenntnis. Wir hatten darüber auch eine Predigtreihe gehalten, die ich auch sehr gut fand. Aber Paulus will auch das Denken schärfen, indem er ihnen kurz nochmal mitteilt, was beinhaltet das Evangelium vom Wesentlichen her. Kurzes Glaubensbekenntnis dort nimmt. Ich kann mich noch an meinen Chef erinnern, wir hatten das immer in den Frühbesprechungen, und der hat ganz viel Wert darauf gelegt, wenn wir Krankheitsbilder, Symptome, Patienten und so weiter vorgestellt haben, dass wir das auch klar und strukturiert vorgestellt haben. Denn er wollte immer, dass unser Denken durch die Formulierungen klar wurde, das, was wir daraus formuliert hatten, eben auch und andersrum wiederum unsere Sprache ja auch unser Denken prägt. Also ihm war das immer ganz wichtig. Und das ist auch in der Bibel, finden wir das auch. Gerade so an diesem Glaubensbekenntnis, also es ist auch eine Struktur, eine Ordnung, dass, wie eben dieses apostolische Glaubensbekenntnis, Dinge eben auch definiert sind, die zur Lehre dazugehören oder die die Lehre definieren. Michael hat vor 2 Wochen auch wieder eine Steilvorlage gebracht. Es ist super, wenn jemand sich gut im Wort Gottes auskennt und es lehrt, aber für ihn ist es auch ganz wichtig, na, wieder nicht. Ich mach mal einmal aus. Ja. Genau, so ist es. Habt ihr wahrscheinlich da oben gemacht. genau. Michael hat eben diese Steilvorlage gebracht. Es reicht ihm nicht, wenn jemand nur die Lehre vermittelt und deutlich macht, sondern eigentlich ist es noch wichtiger oder das beeindruckt ihn dann besonders, wenn es auch gelebt wird, vorgelebt wird, man sieht und erlebt. Und genau dazu ermutigt Paulus Timotheus auch. Er sagt, sei ein Vorbild, also lehre das Richtige, aber die Lehre wird unterstützt dadurch, indem du es auch vorbildlich lebst. Das ist eben dann, worauf wir in 1. Timotheus 4 eingehen. Und dann, wenn man so will, ein Exkurs. Wir haben viele Dinge gehört, Struktur von Gemeinde, Vorbild sein und trotzdem ein ganz wichtiger Punkt, den wir in der Bibel im Neuen Testament durchgehend finden, ist, was machen wir mit Menschen, die schwach sind, die Probleme haben, die Schwierigkeiten haben. Da wird es dann ganz praktisch, die Armen, die Problembeladen, die Bedürftigen. Und bei Paulus oder hier im Timotheusbrief sind namentlich die Witwen genannt. Die waren damals zur damaligen Zeit praktisch die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft. Darum soll es auch gehen. Diakonie ist immer Aufgabe der Gemeinde. Immer Aufgabe, sich um Schwache zu kümmern. Und da können wir uns nicht dahinter zurückziehen und sagen, ja, wir lehren alles richtig, sondern wir müssen uns auch um kümmern, um Menschen, um Problemlagen, um schwierige Situationen. Man hat den Eindruck, die stärkste Methode, um das jetzt umzusetzen, ist eigentlich gar keine Methode, sondern ist eine Beziehung. Ja, hier Paulus und Timotheus, die das gelebt haben. Man könnte es übersetzen mit Mentoring, Coaching, ja, das sind so moderne Begriffe. Faktisch ist es Jüngerschaft als gelebte Beziehung. Ja, das ist eigentlich die wichtigste Methode. Paulus hat mit Timotheus ganz viel Zeit verbracht und ihn damit geprägt. Und das war das Entscheidende, glaube ich. Und bei Jesus finden wir genau das gleiche Prinzip. Jesus hatte 12 Jünger, 3 noch in der engeren Gruppe, wenn man so will, Jakobus, Johannes, Petrus, und hat sie ganz stark geprägt. Und das waren Coaching, Mentoring, letztlich gelebte Jüngerschaft aus dem Alltag heraus. Die siebte Predigt würde dann darum gehen, also die siebte Predigt, genau, Mentoring, und die letzte Predigt fasst es dann nochmal so ein bisschen zusammen. Glaubenskampf statt Komfortzone. Das ist eben wichtig, um diese Aufgaben zu erfüllen. Also Gemeinde ist nicht nur ein Kuschelclub, sondern hier geht es auch um geistlichen Kampf. Und da sind wir wieder am Anfang. Gemeinde baut sich nicht von selbst, sondern bedeutet Einsatz und Engagement. Und Paulus warnt in diesem Zusammenhang, und ich denke auch nicht umsonst davor, besonders die Gefahren von Reichtum, Wohlstand und Geldliebe in den Blick zu nehmen, die uns oft genau diesen Kampfgeist nehmen wollen. Und Paulus fasst es eben am Ende des Timotheusbriefes zusammen in Kapitel 6. Das ist ein Kampf, den müssen wir uns stellen und das ist unsere Aufgabe. Das fordert uns heraus, Gemeinde aufzubauen. Ich möchte jetzt den Text lesen. Das ist 1. Timotheus 1, 3 bis 11. Genau, ihr habt es da, glaube ich, auch. Die Mond ist 1, 3 bis 11. Ne? Vielleicht könnt ihr es einblenden, wenn ihr es findet. Ich lese es aber schon mal vor, ich lese es aus der Elberfelder Übersetzung. Dort schreibt Paulus eben an Timotheus, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, das, was wir gehört hatten, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteiltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Das Ziel der Weisung aber ist Liebe, aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, mit Männern schlafende, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Ich immer hier hin. Darum soll es gehen. Ich möchte 3 Punkte zu diesem Text sagen. Erstens, was sollen wir nicht tun? Zweitens, was sollen wir tun? Drittens, das herrliche Evangelium. Paulus sieht Gefahren durch Irrlehren und deren Einfluss in der Gemeinde in Ephesus. Das war ja auch der Grund, weswegen er Timotheus dorthin geschickt hat. Und wir finden dort praktisch jetzt schon Ansätze dessen, was später auch als Gnosis bezeichnet wird. Also eine Art Erkenntnis über das Weltgeschehen, ein Denken eigentlich, was man heute wahrscheinlich mehr so dem Esoterischen zuordnen würde. Und Paulus sieht hier bereits beginnende Gefahren und will dem entgegensteuern. Wobei hier die Gnosis, wie gesagt, noch nicht als Irrlehre ausgewachsen ist, sondern es geht um eine Vorstufe eher, um Entwicklungen dahin. Im späteren Teilen des Briefes oder auch des 2. Timotheusbriefes finden wir dann schon deutlicher. Sie lehren also hier noch nicht unbedingt dezidiert gegen das Evangelium, wie Sie hatten was, ja, wir hatten es ja gelesen, etwas anderes darum geht, sondern sie setzen andere Schwerpunkte, setzen andere Gewichtungen und verwässern somit das Evangelium. Und hier soll Timotheus 2 Dinge tun, die wir auch brauchen. Erstens, er soll bleiben. Ja? Paulus sagt ihm, er soll nicht mit ihm nach Mazedonien weiterreisen, weiterziehen, sondern er soll in Ephesus bleiben. Er hat hier jetzt seine Aufgabe zu erfüllen. Paulus hätte ihn wahrscheinlich gut gebrauchen können als jungen Mann an seiner Seite. Er war schon älter, vielleicht auch gekennzeichnet durch die Gefangenschaft, durch das Gefängnis und so weiter. Er hätte ihn vielleicht gut an seiner Seite gebrauchen können. Er sagt, nee, es ist wichtiger, dass du jetzt nach Ephesus gehst, während ich nach Mazedonien erstmal weiterziehe. Gemeindearbeit bedarf also auch immer eines Bleibens. Örtlich, zeitlich, aber es ist auch eine Einstellung. Bei Konflikten oder Schwierigkeiten nicht das Boot verlassen, sondern bleiben. Und das eigentlich dort, wo es schwierig ist. Zumindest so lange, bis Gott die Aufgabe als erfüllt ansieht. Das Wort bleiben kommt bei Paulus nur hier und nochmal im anderen Zusammenhang in 1. Timotheus 5,5 vor und ist ein ganz starkes Wort für bleiben. Also hat mehr so den Charakter von standhaftem Ausharren, ja. Also ist nicht so gemeint, wie wir es nachher auch einladen, bleibt gerne zum Kaffee trinken heute noch hier, macht es euch gemütlich, hier ist alles da, sondern es ist ein Dranbleiben, ein Dabeibleiben, ein Nicht-Weglaufen. Und in dieser Gemeindephase will Paulus da solch einen klarstehenden Mann wie Timotheus haben. Er soll dort also standhaft aushalten. Und ich denke, das war bei Timotheus seiner Persönlichkeit und seiner Biografie wahrscheinlich gar nicht sein Traumjob. Wenn wir so ein bisschen schauen bei Timotheus, finden wir, dass er da vielleicht seine Schwierigkeiten mit hatte. Ja? Er scheint eher schüchtern und zurückhaltend gewesen zu sein. Wir lesen im 2. Timotheusbrief, dass Paulus ihn ermutigt, denk daran, du hast den Geist der Kraft empfangen, nicht der Furchtsamkeit. Paulus weist ihn darauf hin, du hast Gnadengaben empfangen, empfach die auch, da ist was da, lass das nicht einfach versickern, versanden, wie Asche sein. Ja? Kennt ihr auch, Asche wird irgendwann kalt, sie muss dann wieder... Da muss wieder etwas entfacht werden. So macht Paulus ihm deutlich, da ist was bei dir. Du hast die Kraft Gottes, da ist die Kraft des Heiligen Geistes da, aber du musst es auch nutzen, du musst es einsetzen, dir das vergegenwärtigen. Timotheus war wahrscheinlich auch immer wieder krank, kränklich, vielleicht auch psychosomatisch bedingt. 1. Timotheus 5,23, häufiges Unwohlsein, da geht es auch so ein bisschen um Magen. Wir wissen auch, dass der Magen manchmal von seinen Beschwerden her natürlich nicht nur, aber manchmal auch so psychosomatische Effekte mit dabei haben kann. Vielleicht litt er auch unter Selbstunsicherheit. Ja, ist mein Glaube wirklich lebendig? Ist er echt? Oder ist da einfach nur vieles Tradition, was ich übernommen habe? Paulus bewertet es positiv, weist ihn darauf nochmal hin im 2. Timotheusbrief, indem er sagt, da ist eine gute Tradition vom Glauben da. Deine Mutter war gläubig, deine Großmutter war gläubig, du bist gläubig. Und bei dir ist das auch lebendig, aber vielleicht musste Timotheus sich daran erinnern. Ja? Er hatte vielleicht nicht so eine Bekehrungsgeschichte aufzuweisen, irgendwie Heroin genommen, Drogen, alles mögliche und sich dann plötzlich bekehrt. So ein Hammererlebnis, ja? So wie der Blinde in Johannes 9 sagt, vorher habe ich nicht gesehen, war ich blind, jetzt kann ich sehen. Maximale Veränderung in kürzester Zeit, das war vielleicht bei Timotheus nicht, da war vielleicht vieles wachstümlich gewesen und er hat sich in schwierigen Phasen vielleicht auch gefragt, wie lebendig ist das Ganze denn eigentlich oder ist das vielleicht nur Tradition, habe ich das einfach nur von meiner Mutter oder von meiner Großmutter übernommen, was ja im Prinzip gut ist, aber wie lebendig ist es bei mir? Und da sagt Paulus ihm, werte das doch positiv, dass du solch eine Tradition hast, dass du so viel Gutes von der biografischen Vergangenheit her hast. Und bei dir ist doch auch lebendiger Glaube da. Paulus macht ihm das nochmal deutlich. Und auch, vielleicht hat er auch unter seinem jungen Alter gelitten. Paulus muss ihm ja auch sagen, Mensch, du bist zwar jung, aber du kannst trotzdem Vorbild sein. Klar, in der damaligen Gesellschaft zählte das junge Alter nicht so. Ja, da musste jemand 30, Markus jetzt 27 geworden, das wäre noch ganz, ganz jung. Also so 30 und 40, noch besser. Dann hatte man überhaupt erstmal was zu sagen. Ja. Finden wir in vielen anderen Gesellschaften auch. Aber Paulus macht ihm Mut. Nimm das nicht als einziges Kriterium, dein Alter, sondern denk dran, du kannst trotzdem Vorbild sein. Vielleicht habt ihr auch gute Argumente oder ich, dass wir vielleicht nicht nach außen hin, aber doch einen inneren Rückzug bereits leben. Aber ist das das, was Gott wirklich in dieser Situation von dir will? Ja? Das ist die Frage. Timotheus war, glaube ich, nicht der optimale Mann für die Situation in Ephesus. Er hatte viele potenzielle Problemfelder scheinbar. Aber Paulus hat ihm Mut gemacht. Und dieser berühmte Satz, Gott beruft nicht die Begabten, sondern begabt die Berufenen, hat da seine Bedeutung. Und wenn Gott dich beruft, zu bleiben, Aufgaben zu erfüllen, dann lass dich nicht von den Schwierigkeiten abbringen. Ephesus hatte genug. Ja, beginnende Verfolgung, Irrlehren, die dort anfingen, viele schwierige Menschen wahrscheinlich. Und auch nicht von deinen Schwächen, die du in dir siehst, egal welcher Art. Und andersherum möchte ich dich auch ermutigen, nutz die Lebenssituation, die Erfahrungen, die du jetzt machst, dass du die sammelst, und denn Gott kann dich später dann einsetzen. Auch bei Timotheus war es ja nicht so, der ist ja nicht komplett ins kalte Wasser geschmissen worden, praktisch von einer Minute auf die andere, hat nie irgendwas erlebt, sondern hat ja jahrelang mit Paulus Erfahrungen gesammelt, aber denen hat er sich bewusst gestellt. Die waren ja auch nicht einfach, diese ganzen Missionsreisen. Die waren weder körperlich, also physisch einfach, noch natürlich psychisch, geistlich, was da immer passierte. Ständig Verfolgung, Druck und so weiter. Und er hat Erfahrungen gemacht. Ich möchte dich einfach ermutigen, nutz die Zeit, egal wo du dich jetzt befindest, und werte es als Chance, Erfahrungen zu sammeln. Du weißt nie, wo Gott das später vielleicht gebrauchen wird. Auch wenn du es jetzt vielleicht nicht siehst, oder sagst, ja, was mache ich jetzt hier groß? Aber die Aufgaben, die du aktuell erfüllst, die tu in Treue. Und Gott kann dir dann weitere anvertrauen, und dir vielleicht noch weitere Aufgaben dann geben. Paulus geht noch weiter. Timotheus soll jetzt nicht nur bleiben, sondern er soll einigen Weisungen erteilen. Gebieten, auch wieder ein sehr starkes Wort, kommt eigentlich aus der Militärwelt. Man kann es auch übersetzen mit anweisen, anordnen, befehlen, einschärfen, gebieten. Also ich war ja auch bei der Bundeswehr, gut zugegebenermaßen, das war irgendwie Ende der 80er, das war so eine Truppe, würde ich mal sagen, das war jetzt nicht so die harte Armee. Das war so ein bisschen so der Ausläufer des Kalten Krieges. Und eigentlich wurde uns gesagt, ja, also was machen wir im Kriegsfall? Dann wurde uns gesagt, ja, schnell weglaufen und warten, bis die richtigen Soldaten kommen. Das war immer so der Running Gag da, ja. Aber ein bisschen habe ich schon gelernt, was auch militärische Wortwahl bedeutet, ja. Also da ging es auch nicht darum, morgens beim Appell oder irgendwann oder rechts rum, wenn das der Spieß oder der Feldwebel da brüllte. Das hieß dann auch nicht, ja, wenn ihr Lust hättet, vielleicht jetzt mal rechts in die Richtung zu gehen, dann fände ich das toll, sondern das waren natürlich Befehle. Und so ein ähnliches Wort steht hier interessanterweise. Das heißt, Paulus geht hier von seiner Vollmacht aus und daraus auch abgeleiteter Autorität. Und scheinbar erwartet die Bibel, dass manchmal auch in der Gemeinde, dort, wo es um Lehre, um Aufbau der Gemeinde geht, um die wirklich wichtigen Dinge, dass wir dort auch manchmal was entgegensetzen. Und das nicht nur einfach allgemein, sondern da auch manchmal entschieden auftreten sollen. Und das entspricht natürlich gar nicht so unserem modernen Verständnis oder auch unserem Gemeindeverständnis heutzutage in weiten Strecken, wo man nicht so gerne klare Anweisungen gibt. Und es besteht ja tatsächlich auch die Gefahr von Machtmissbrauch, von falsch autoritativem Auftreten, von Manipulation, über die Köpfe hinweg entscheiden. Aber manchmal bedarf es auch klarer Weisungen, entnehme ich diesem Text. Und es reicht manchmal nicht aus, eine Entwicklung nur zu moderieren oder zu diskutieren. Und da kann dann manche Pluralität oder auch Befindlichkeit dann nicht einfach toleriert werden oder als oberster Maßstab gesetzt werden. Was sollen wir also jetzt nicht tun, beziehungsweise nicht tolerieren, nicht einfach akzeptieren? Anderes lehren. Ja? Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass gegen das Evangelium gelehrt wird, sondern es wird anderes gelehrt. Es werden vielleicht andere Schwerpunkte gesetzt. Somit wird aber schon vom klaren Evangelium abgewichen, wenn man auch nicht vielleicht komplett vom Pferd gefallen ist. Aber es ist eine Abweichung da. Das Evangelium wird vermischt. Es wird nicht mehr so klar, zentral, einseitig auf Jesus und sein Werk, seine Gnade hingewiesen. Wir hatten es ja letzte Woche im Abendmahl. Sie sahen Jesus allein. Und auch heutzutage erleben wir es. Von Kanzeln wird manchmal vieles verkündigt, von politischen Themen über seid nett zueinander bis hin zur Mülltrennung und so weiter. Das ist alles nicht falsch an sich vielleicht, aber es ist vielleicht etwas anderes. Es ist vielleicht andere Wichtungen, die das Evangelium vom Zentralen her verwässern. Ja, ich höre morgens gerne die Radioandachten, kennt ihr vielleicht auch, kurz vor sieben immer, und bin praktisch jedes Mal enttäuscht, muss ich ehrlicherweise zugeben, weil dort wird alles Mögliche erzählt. Alles mögliche andere wird thematisiert, aber wenig klares Evangelium. Ich bin Optimist und höre es mir immer wieder und wieder und wieder an und denke, irgendwann kommt was. Aber es ist selten so, dass ich sage, Mensch, da bin ich wirklich erbaut. Da sind, glaube ich, viele Dinge da, die ich unter dieses anderes Lehren subsumieren würde. Ja? Zweitens, wir sollen uns nicht mit Fabeln oder Mythen abgeben. Das heißt, hier ging es scheinbar um erdichtete Geschichten, in die allgemeine Wahrheiten eingekleidet wurden. Oder wohl auch um Auslandsjuden, die umherzogen, die irgendwelche Geschichten aus dem Alten Testament spekulativ ausmalten und ausdeuteten. Das war wiederum nicht unbedingt falsch, aber brachte nicht weiter und verwässerte letztlich das Evangelium. Und bei uns, würde ich sagen, haben wir eher die Gefahr des Entmythologisierens. Ja? Also wir gucken rein und die sagen in die Bibel, oh, da sind eine ganze Menge Mythen drin. Ja? Wir entmythologisieren das Wort Gottes. Wir stehen praktisch drüber, entscheiden, was wirklich Gottes Wort ist und vielleicht was nicht. Die Bibel enthält Gottes Wort, aber wir müssen dann praktisch entscheiden, was jetzt wirklich Gottes Wort ist. Das ist, denke ich, die moderne Theologie auch, die liberale Theologie, die historisch-kritische Methode. Und hier wird dann oft auch aufgespalten zwischen dem, was historisch wirklich passiert ist, was wir zum Teil noch erforschen müssen, in Anführungsstrichen, und auf der anderen Seite, was wirklich Glaubensüberzeugungen sind. Also zwei Seiten einer Münze. Damals ging es scheinbar darum, Mythen, Fabeln, manches wurde ausgewalzt, alttestamentliche Geschichten. Es brachte aber nicht wirklich weiter. Heutzutage entmythologisieren, da wir die Bibel gucken. Da ist alles Mögliche, passt gar nicht und wir müssen es anders bewerten. Das sollen wir eben nicht machen. Und endlose Geschlechtsregister. Man kann auch übersetzen ohne Abschluss, also dieses endlos oder uferlos. Und in der Tat gibt es in der Bibel, tatsächlich ja wissen wir ja, Geschlechtsregister und Geschlechterfolgen. Also die meisten, die die Bibel von Anfang bis zum Ende durchlesen wollen, die bleiben irgendwann bei diesen Geschlechtsregistern hängen. Oder vorher noch dritten Levitikus, ne, wo die ganzen Gesetze erzählt werden. Aber das sind dann so Sachen, wo man denkt, ja, was soll ich das jetzt weiterlesen? Und es war aber auch scheinbar für manche Israeliten wichtig, in welcher Weise jetzt daran eingebunden war, in solche Geschlechtsregister. Wie ist das mit meinem Volk? Was sind meine Ahnen? Es konnte aber scheinbar auch dazu führen, und damals war es scheinbar so ein Problem, dass man unendlich viel unnötige Zeit damit verbrachte, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und das konnte einen vom Evangelium abweichen lassen. Wenn es nur noch um Geschlechtsregister ginge, dann ist das vielleicht nicht völlig falsch, aber es würde einen auch nicht weiterbringen. Und wir wissen ja, der neutestamentliche Gläubige ist ja nicht abhängig der Glaube von der Abstammung, zum Beispiel von Abraham, sondern es geht darum, dass wir so glauben wie Abraham. Galater 3, Vers 29. Es fußt nicht auf unserem natürlichen Menschsein beziehungsweise auf unseren Familientraditionen, sondern auf dem Glauben. Und vielleicht haben sie sogar gedacht, dass bei bestimmten Geschlechterfolgen sie etwas besser dastünden als andere. Wir haben ganz viel von diesen Dingen ja auch im Orient, auch heutzutage noch. Stolz kann sich da einnisten. Wir haben eine besondere, von der Abfolge der Generationen, eine besonders gute, stabile Familie, wie auch immer. Und wir finden das auch bei Streitgesprächen von Jesus mit den Pharisäern, die stolz darauf waren, Nachkommen Abrahams zu sein, während Jesus auf ihr Verhalten abzielte. Er sagte nicht, das reicht, sondern ihr müsst euch verhalten, wie Abraham das eigentlich gewollt hatte. Und viele Familienstammbäume, wer so einen Ahnenstammbaum mal versucht hat zu erstellen, der weiß das vielleicht, können gar nicht abschließend geklärt werden. Das heißt, alleine dadurch schon war eine potenziell endlose Beschäftigung damit möglich, ohne dass irgendein Ziel, ein sinnvolles Ziel erreicht werde oder aber, dass es erbaulich gewesen wäre im Sinne des Gemeindeaufbaus. Das heißt, Paulus warnt davor hier, unnötig Zeit zu verlieren und im Streit zu enden. Denn sagt er auch, es bringt nur mehr Streit und Streitfragen und damit Uneinigkeit hervor. Wahrscheinlich sind es heute andere Fragestellungen. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch jetzt schon über Geschlechterfolgen gestritten habt, vielleicht im Hauskreis oder so, und uferlose, endlose Diskussionen daraus erfolgt sind. Aber andere Streitfragen sind durchaus möglich oder andere Diskussionen, die aber nie zum wirklichen Ziel führen. Wir können uns da ganz viele Themen vorstellen, die Gläubige oft weit über Gebühr hinaus beschäftigen, als es eigentlich notwendig wäre. Zum Beispiel Äußerlichkeiten aller Art, Abläufe vom Gottesdienst, Abendmahlsgestaltung, Dauerbrenner, Musik, Stil, der Lautstärke und so weiter, moralisch indifferente Fragen wie Essen, Trinken, Halten von Feiertagen und so weiter. Natürlich bedarf es auch hier manchmal Diskussionen, Einigung, Kompromisse, Klärung, aber es darf nicht unsere Kräfte über das Notwendige hinaus beschäftigen. Ein Zitat von Gerhard Meyer ist ein Herausgeber. Auch heute haben wir manchmal den Eindruck, es sei eine List des Feindes, also er nimmt Bezug auf diesen Text, sogar frommen Leuten irgendeine Streitfrage hinzuwerfen, wie den Hunden, einen Knochen, um den sie sich balgen. Wir hatten ja heute schon was vom Hund gehört. Davon lassen sich dann solche Menschen voll und ganz besetzen und verfallen auch dem Fehler, eher Fragen aufzubringen, als dem Ratschluss Gottes im Glauben zu dienen. Sie verheddern sich hoffnungslos in ihren Diskussionsfragen ohne Ende. Und das wollen wir eben nicht tun. Da warnt Paulus hier Timotheus vor, Mensch, du hast solche Leute bei dir in der Gemeinde, pass da auf, dass es nicht zu endlosen Diskussionen führt, die aber letztlich nicht die Gemeinde weiterbringen, aufbauen. Was sollen wir dagegen tun? Den Verwalterdienst Gottes fördern. Man könnte auch sagen, den Ratschluss oder die Haushalterschaft Gottes führen. Darum geht es. Letztlich kann man es hier übersetzen, es geht um den Heilsplan Gottes. Das Handeln Gottes in dieser Welt, in dieser menschlichen Geschichte hindurch, mit der er uns ans Ziel bringen will. Und hier sind wir letztlich als Mitarbeiter hineingenommen. Das ist die Doppelfacette davon. Gott hat seinen Plan in dieser Geschichte, den er durch alle menschlichen Schwierigkeiten, Sünden, Nöte hindurch umsetzt. Und wir sind als Mitarbeiter reingenommen. Das ist das, worum es geht. Das sollen wir tun. Dann bauen wir Gemeinde. Dann entwickeln wir uns zum Ziel hin. Und davon dürfen wir uns nicht abbringen, sondern immer wieder hierauf konzentrieren, fokussieren. Und das Endziel dessen ist immer die Liebe. Darauf kommt es an. Das ist das Endziel alles Glaubens, aller richtigen Lehre, alles Planen und Handeln Gottes. Unser Jesus ist aus Liebe zu uns, zu allen Menschen ans Kreuz für unsere Sünde und Schuld verblutet und hat damit den Heilsplan Gottes erfüllt. Diese Liebe sollen wir aus reinem Herzen, also ungeteilter Ausrichtung, leben, aus gutem Gewissen, also immer wieder gereinigt von Sünde und Fehlverhalten, und damit aus ungeheucheltem Glauben. Da könnte man sicherlich noch viel zu sagen, ich will es aber hierbei dabei belassen lassen. Und hiervon waren wohl einige abgeirrt und haben sich letztlich, wie wir es gelesen hatten, unnützem und leerem Geschwätz zugewandt. sind Gesetzeslehrer geworden, vielleicht auch. Und obwohl sie ihre Ansichten vielleicht sehr stringent, fest vertreten und behauptet hatten, so haben sie doch das Wesen des Gesetzes und somit den Kern des Evangeliums nicht verstanden oder wieder verloren. Und Paulus sagte, sie verstehen nicht, wie das Gesetz, oder man könnte auch sagen, das gute Gesetz, die guten Ordnungen Gottes zu gebrauchen sind. Nämlich nicht als Heilsweg, nicht dadurch, dass wir uns das Heil damit verdienen, die Rettung, indem wir das Gesetz, die Gebote halten, sondern allein dadurch, dass Jesus für uns alles getan hat. Das ist die Gnade Gottes. Aber das Gesetz hat natürlich auch Aufgaben. Das Gesetz führt zur Erkenntnis der Sünde. Es bestimmt, es überführt uns von unserer Sündigkeit. Und so, umso mehr erkennen wir dann, dass wir die Gnade und letztlich Jesus brauchen. Es ist sozusagen ein Spiegel, wie es ja oft auch in der Theologie gebraucht wird als Vokabular. Wir sollen unser Herz erkennen. Und es dient auch ein Stück als Riegel, als Zaun, als Begrenzung, bis dahin, dass der Staat auch die von Gott verordnete Aufgabe bekommt, durch Strafgesetze ein Mindestmoral einzuführen. Ja, Römer 13 sagt das. Damit die in Sünde geratene Welt nicht letztlich sich selbst zerstört, beziehungsweise um dem Überhandnehmen von Sünde zu wehren. Zumindest also einen äußeren Riegel vorzusetzen. Und in diesem Sinne ist das Gesetz nicht für die Gläubigen bestimmt, sondern für die Gesetzlosen. Die werden uns ja da aufgeführt, wir hatten es ja gelesen. Denn in uns soll die Erfüllung des Gesetzes viel weiter gehen, nämlich die Liebe zum Tragen bringen. Das ist das Ziel der Weisung. Darauf kommt es an. Und das bezeichnet Paulus als gesunde oder als heilsame Lehre. Das griechische Wort, davon leitet sich unser Wort Hygiene ab. Das kennen wir jetzt langsam zu Genüge. Also seit der Corona-Krise praktisch ständig praktiziert. Das heißt also, es geht um die richtigen und angemessenen Hygienemaßnahmen, um uns vor krankmachenden Infektionen zu schützen. Und dieses Wort, wovon wir heutzutage Hygiene abgeleitet haben, das liegt eben diesem griechischen Grundbegriff zugrunde. Der bedeutet im Eigentlichen vernünftig, genau, richtig und hat bei Paulus den Doppelsinn von sittlich gesund und geistlich heilsam und wird auch nur in den Pastoralbriefen gebraucht. Das heißt, es bewahrt uns vor krankmachenden Irrlehren, Abweichungen, anderes Lehren, Mythen, Fabeln, Entmythologisierung, was auch immer wir dort aufführen können, endlose Geschlechtsregister. Und soll auf der anderen Seite aber das Herz so prägen, dass es gehorsam gegenüber Gott ist und somit auch ein gesundes, reines, heiles Leben hervorbringt. Zusammengefasst kann man bei gesunder Lehre, achso, da kommen wir gleich noch zu, also von zwei Seiten einer Münze sprechen. Es bedeutet zum einen nicht zu lehren, das, was ich sagte, anderes, Mythen oder noch allgemeiner, alles, was irgendwo dieser gesunden Lehre entgegensteht. Das sollen wir nicht lehren. Das heißt, diese Dinge sollen nicht bei uns im Zentrum stehen oder wir sollen sie eben letztlich abweisen. Ja? Also Mythen, Fabeln, Gesetzlichkeit als anderer Weg des Heilsweges, sondern wir sollen ihm aufzeigen, was ist der Heilsweg, den Gott uns gezeigt hat in seinem Wort im klaren Evangelium. Da sollen wir uns gegenstellen, das sollen wir nicht lehren, Fehlentwicklungen und Abweichungen deutlich benennen. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Wir sollen auf der anderen Seite umso deutlicher das Evangelium herausstellen. Die gute Botschaft, die gute Nachricht, Jesus hat alles für uns getan. In ihm ist der Heilsplan Gottes erfüllt worden. Natürlich noch nicht vollendet im Sinne von Wiederkunft Jesu, Gericht, Ewigkeit, aber im Kern vollbracht, so wie es Jesus am Kreuz gesagt hat. Es ist vollbracht. Das ist das Evangelium der Herrlichkeit, 2. Korinther 4,4. Und es offenbart die Herrlichkeit Gottes und somit im Kern die Liebe Gottes und das auch, wie wir diese Liebe in die Welt in der Welt umsetzen und auch konkret werden lassen, auch in der Gemeinde natürlich. Aber das ist das Ziel. Und ich muss ehrlich sagen, ich lese ja immer wieder Artikel und Bücher und so weiter, die sich auch mit Irrlehren, Fehlentwicklungen in der Christenheit oder im evangelikalen Christenbereich beschäftigen, die sich damit auseinandersetzen. Das ist auch völlig richtig und zwischendurch muss ich sowas ja auch mal lesen, um einfach gut informiert zu sein oder meine, damit informieren zu können. Aber ich bin auch oft erstaunt, wie wenig dann kommt, wenn es um das Hauptziel geht, um das eigentliche Ziel, nämlich die Liebe und wie wir das jetzt in dieser Welt mit ihren vielfältigen Herausforderungen leben können. Also werden manchmal Bücher seitenweise mit Hunderten von Fußnoten geschrieben, die zeigen, was es alles für Irrlehren und Abweichungen gibt und was nicht alles für Themen. Und dann kommen am Ende 20 Seiten oder ein paar Seiten, ja, jetzt lest ein bisschen mehr in der Bibel, dann passt das schon. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Paulus hat hier, finde ich, einen sehr guten Weg gegangen. Er hat gezeigt, wir dürfen uns nicht von Irrlehren abbringen lassen, von Dingen, die uns nicht weiterbringen. Aber wir müssen umso klarer das eigentliche Evangelium predigen, prägen, umsetzen, nämlich die Liebe Gottes. Also dort, wo sich Gemeinden als konservativ bibeltreu bezeichnen, also letztlich genau das, was wir eigentlich auch wollen, dann bedeutet aber das Bewahren der rechten Lehre eben von der Zielorientierung gelebte Liebe. Das ist eigentlich das Ziel der Weisung. Also ein bisschen wie beim Fußball. Wir brauchen gute Defensivleute, also die das Tor hinten schützen. Aber wir müssen auch ein paar Tore schießen. Ja, es reicht nicht nur, hinten immer abzusichern, aber kein einziges Tor zu schießen, sondern wir müssen auch nach vorne gehen. Für Paulus ist das Evangelium alles. Es ist für ihn Fundament, Zentrum, Basis, Ziel. Dafür lebt er, dafür eifert er. Ohne Evangelium gäbe es keine Rettung und auch keine Gemeinde. Andererseits muss Gemeinde sich immer wieder fragen, prägt uns noch das Evangelium oder sind wir davon bereits abgewichen? Und man kann immer von beiden Seiten vom Pferd fallen, sozusagen gesetzlich oder liberal. Wir hatten jetzt hier mehr von Gesetzlichkeit gelesen, in anderen Briefen von Paulus, zum Beispiel im Korintherbrief, aber auch bei Petrus oder Judas in deren Briefen, wird insbesondere vor Irrlehrern sehr streng gewarnt, die die Gnade in Ausschweifung verkehrt haben. Zum Schluss möchte ich eine kurze es ist natürlich nicht vollständig, aber einfach nur eine kleine Gegenüberstellung bringen. Das herrliche Evangelium, das, was Paulus am Ende sagt, das Evangelium zeigt die Herrlichkeit Gottes. Und wir können das an ganz vielen Punkten sozusagen durchkonjugieren und sagen, orientieren wir uns an diesem Evangelium oder sind wir vielleicht auf der einen oder anderen Seite zumindest in Gefahr, davon abzuweichen, vom Pferd zu fallen. Und ihr könnt das Thema vielleicht auch gerne im Hauskreis weiter oder vertiefend behandeln. Ich habe auch so von dem, was da jetzt steht, so etwa so 40 Kopien da hinten ausgelegt. Die könnt ihr mitnehmen, da steht noch ein bisschen mehr drauf. Habe ich von einem Harald Niekesch übernommen bzw. angepasst. Nehmt vielleicht so als, weiß ich nicht, als Familie oder als Ehepaar eins mit, sonst wird es nicht reichen. Oder ansonsten fragt, dann kopieren wir die natürlich nach. Ich habe so ein bisschen drei Punkte sozusagen, wenn man so will, unterschieden. Religiosität bzw. Gesetzlichkeit oder Liberalismus bzw. Relativismus. Das wären die beiden Seiten, auf denen man vom Pferd fallen kann, das Evangelium aber im Zentrum. Wenn wir es aufs Gottesbild übertragen, dann wäre die Frage, wie ist unser Gottesbild? Wenn es gesetzlich wäre, würde es bedeuten, vielleicht Gott ist heilig, gerecht, aber es ist wenig oder kein Bewusstsein für Gottes Liebe oder Gnade da. Beim Liberalismus wäre es so, Gott ist Liebe, er vergibt gern, aber kein Bewusstsein für Gottes Gesetz, für seine Maßstäbe und seine Heiligkeit. Erst das Evangelium im Zentrum bringt alles zusammen. Gott ist heilig und gerecht, aber er ist auch liebend zugleich. Umgang mit Gottes Geboten, wenn ich es von der Gesetzlichkeit oder von der Religiosität her geprägt wahrnehme, dann würde ich sagen, ich bin gehorsam, deshalb bin ich angenommen. Ich gehorche Gott und deshalb ist Gott mit mir zufrieden. Und Gottes Wort macht mir aber dann typischerweise Druck. Ich muss immer lesen und denken, oh, stimmt das jetzt? Bin ich noch dabei? Und es macht mir Druck. Liberalismus, Relativismus auf der anderen Seite. Ich bin mir nur selbst gehorsam im Extrem. Mache, was ich will und ich picke mir das aus der Bibel heraus, was mir passt. Ja, das heißt, ich würde nicht auf den guten Hirten hören, spätestens dann nicht, wenn es mir nicht passt. Ja? Und das Evangelium im Zentrum. Ich bin allein aus Gnade angenommen, deshalb bin ich gehorsam und deshalb habe ich auch Freude an Gottes Wort. Ja, weil ich merke, Gott nimmt mich an und deshalb bin ich ihm eigentlich gerne gehorsam. Unser Antrieb, was treibt uns an, was mobilisiert uns? Religiosität bis Gesetzlichkeit wäre Kampf und Krampf. Ich versuche ständig noch besser, noch heiliger zu werden aus dem eigenen heraus. Liberalismus, Relativismus ist ein Getriebensein. Ich bin ständig auf der Suche nach irgendwas, was mir Glück bringt, weil ich im Inneren denke, das Wort Gottes bringt mir wahrscheinlich kein Glück oder das ist zu streng, wie auch immer. Evangelium im Zentrum, ich bin frei, mich voll für Gottes Sache einzusetzen, weil ich weiß, dass er mein größtes Glück ist. Identität, wenn wir das nehmen, also wer bin ich, worüber definiere ich meine Persönlichkeit? Religiosität, Gesetzlichkeit würde sagen, Gott liebt mich, weil ich habe mich ja für ihn entschieden, also muss er mich lieben. Ich gehe zur Gemeinde, ich spende, ich arbeite mit, ich mache, ich tue. Liberalismus, ich bin jemand, weil ich beruflich meinetwegen erfolgreich bin, angesehen, habe Geld und so weiter, definiere mich darüber. Evangelium im Zentrum, ich habe meine Identität als unendlich geliebtes Kind meines himmlischen Vaters. Wachstum im Glauben. Hier würde ich sagen, Religiosität, ich muss mich mehr anstrengen, dann kann ich wachsen. Ich muss Gottes Gebote halten, Jesus unterstützt mich irgendwie dabei, aber es geht vor allen Dingen auch um die Vermeidung von äußeren Sünden. Der Liberalismus, der Relativismus würde sagen, ich brauche doch gar kein geistliches Wachstum, ich bin so gut, ich bin okay, so wie ich bin, also brauche ich mich nicht weiterentwickeln. Evangelium bedeutet aber Sündenbekenntnis, dass ich mich meiner Sünde stelle, aber auch das Vertrauen habe, dass Jesus mir vergibt, mich reinigt, ich vertraue und schaue auf Jesus, ich erlebe Gottes Kraft in mir, die in meiner Schwäche mir hilft, mehr wie Jesus zu werden. Gehorsam wäre dann eben wieder bei Religiosität. Gehorsam ist eigentlich ein Pflichtgefühl oder innerer Druck. Ja, auch das Wort Gottes macht mir dann mehr Druck, so wie ich schon gesagt hatte. Oder aber Liberalismus bzw. Relativismus wäre eben kein Gehorsam. Ich mache, was ich will. Ja. der gute Hirte, auch wenn es gut wäre, was er sagt, oder gut ist, was er sagt, und es gut wäre, wenn ich darauf höre, aber ich gehorche ihm einfach nicht. Ich höre die Stimme vielleicht noch, vielleicht fällt es mir auch irgendwann immer schwerer, sie zu hören, aber ich mache letztlich, was ich will. Evangeliumzentrum, Gehorsam ist jetzt nicht einfach Kadavergehorsam, sondern aus Liebe und Dankbarkeit, weil er mich so sehr liebt und niemals verlässt. Jemand hat mal gesagt, und das steht ja auch drauf auf dem Zettel, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals befürchtet habe, aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe. Das ist eigentlich der Kern des Evangeliums. Fazit, Religiosität würde Sünde und Gnade zu oberflächlich gesehen werden. Sünde, denkt man erstmal, Sünde wird doch ganz wichtig genommen. Nein, letztlich wird es nicht verstanden, dass ich Sünde nicht aus eigener Kraft überwinden kann. Gesetzlichkeit, sondern ich brauche die Vergebung. Keine Liebe zu Gott und Menschen, man beschäftigt sich mit sich selber. Selbstgerechtigkeit, vermeiden von Jesus als dem Retter, vermeiden jetzt vielleicht als extrem, aber ich komme eigentlich nicht zu Jesus, sondern streng mich immer selber an. Leben aus eigener Kraft, Freude und Leidenschaft fehlen. Vielleicht ist ein Engagement, vielleicht auch ein hartes Engagement da, aber Freude und Leidenschaft fehlen. Letztlich ist es ich im Zentrum. Beim Liberalismus ähnlich, Sünde und Gnade werden viel zu oberflächlich gesehen, ist nicht so schlimm. Keine Liebe zu Gott und Menschen, eigentlich beschäftige ich mich auch wieder mit mir selber. Selbstgerechtigkeit, das klappt schon irgendwie, es passt alles. Vermeiden von Jesus als Retter, ich komme nicht wirklich zu Jesus, um mich von ihm verändern zu lassen. Ich lebe aus eigener Kraft, auch hier fehlen die echte geistliche Freude und Leidenschaft. Letztlich ist es ich im Zentrum. Das Evangelium dagegen, Jesus ist im Zentrum, Jesus allein. Jesus müsste für uns sterben, so schlecht sind wir. Aber auch Jesus wollte für uns sterben, so geliebt sind wir. Leben aus der geschenkten Gerechtigkeit durch Christus, Jesus als Retter, Freude und Dankbarkeit, die unser Leben prägen, Jesus im Zentrum. Lasst uns also immer wieder neu alles vom Evangelium her denken und beurteilen, denn darauf fußt Gemeinde. Auf der anderen Seite aufpassen, dass wir nicht auf der einen oder anderen Seite, so wie ich es exemplarisch dargestellt habe, vom Pferd fallen. Und auch nicht vergessen, der Fokus sollte nicht auf der ständigen Abwehr von Irrlehren, auch wenn das sehr wichtig ist, oder potenziellen Fehlentwicklungen liegen, sondern das Endziel ist Liebe, von der Liebe her gedacht und gestaltet und gelebt. Wenn das uns als Gemeinde gelingt, in den nächsten Wochen das wieder stärker in den Fokus zu nehmen, dann glaube ich, können wir einen sehr guten Weg gehen. Amen. Ich würde gern bitten alle, die können, aufzustehen. Herr Jesus Christus, ich bin dir sehr dankbar, dass wir immer wieder Zeit und Möglichkeiten haben, in dein Wort hineinzustauen. Und ich bin immer wieder neu vom 1. Timotheusbrief begeistert und fasziniert, weil da so viel praktische und klare Dinge drinstehen. Herr, und wir wissen, Gemeinde baut sich nicht von alleine, sie ist nicht einfach durch Passivität, gelingt sie nicht, sondern wir sollen uns einsetzen, Herr. Und wir bitten, dass wir da deine guten Diener, die treu darin sind, sein dürfen, dass du uns dazu immer wieder auch zu diesen Aufgaben befähigst, Herr. Dass wir erkennen, dort, wo anderes gelehrt wird, und wenn es einfach nur anders gelehrt wird, als es in deinem Wort auch von der Wichtig- und Wertigkeit dargestellt wird, wenn es irgendwie abweicht, wir beten, dass wir erkennen dort, wo einfach Mythen, Fabeln gelehrt werden. Wir beten, dass wir erkennen dort, wo ja, Geschlechtsregister gelehrt werden. Heute vielleicht alle möglichen Themen, die uns aber nicht weiterbringen, die uns aber oft Kraft und Energie rauben. Oder irgendwas anderes, was uns vom klaren Evangelium abbringt. Herr, auf der anderen Seite beten wir, dass wir umso mehr uns ausrichten auf das Endziel, dass wir das Evangelium vom Zentralen her erkennen, dass es uns prägen und gestalten darf als Gemeinde. Und dass wir zum Endziel der Weisung zur Liebe hinkommen, dass wir Liebe leben in der Gemeinde und für die Welt, damit sie dich, Herr Jesus, als einzigen Retter erkennen, Herr. Und dass wir immer wieder aus dieser Gnade heraus unser Leben, unser Gemeindeleben gestalten dürfen. So wollen wir uns unter deinen Segen, Herr Jesus, stellen, unter deinen Frieden, unter deine Kraft für diese Woche. Amen.